Es gibt so Bibeltexte, die sind irgendwie echt schwierig zu verstehen. Und da liest man sich und denkt sich schon, was bedeutet das? Oder kann man überhaupt mit dem Text für uns in der heutigen Zeit noch etwas anfangen? Gefahr ist ja, dass man diesen Texten dann auch ausweicht und die vielleicht ein bisschen liegen lässt. Und es gibt ja noch genug andere. Ich habe mir jetzt so eine Herausforderung gestellt, auch heute Morgen. Wir sind ja in einer Predigreihe dran, vom Epheserbrief, gelebte Kirche. Und da kommen wir zu einem Text, wo wir eben zuerst übergummt haben, weil es einfach zu viel war. Und jetzt habe ich gedacht, ich nehme das nochmal dran. Respektvoller Umgang. Und vielleicht staunt man jetzt über den zweiten Teil am Arbeitsplatz. Denn in der Bibel steht etwas von Sklaven und von Herren. Jetzt gibt es neue Bibelübersetzungen, die übergumpen das und dort steht dann einfach am Arbeitsplatz. Ist vielleicht ein bisschen schneller Gump und darum wollen wir uns auch Zeit nehmen, uns ein bisschen in die Situation jetzt versetzen von damals, weil das ist wirklich wichtig, dass wir den Text überhaupt können verstehen. Was steht denn in dem Text? Also Vers 5 bis 9, Epheser 6. Ihr Sklaven sollt euren irdischen Herren gehorchen. Achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet hart, aber nicht nur, um euren Herren zu gefallen, wenn sie euch dabei sehen. Versteht euch viel mehr als Sklaven, die Christus gehören, und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Und genauso sollt auch ihr Herren eure Sklaven behandeln. Droht ihnen nicht, sondern denkt immer daran, dass ihr beide denselben Herrn im Himmel habt, der keinen Menschen bevorzugt. Und so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen. Da hat sich ein Fehler eingeschlichen, wie ihr seht. Die damalige Welt, eine Welt voller Sklaven, eine Arbeitswelt voller Sklaventum. Wenn man den Text zuerst so und denkt, hä, ist denn Gott für Sklaverei? Warum sagt denn Gott nichts gegen die Ungerechtigkeit? Wie kann denn das überhaupt gehen? Und so weiter und so fort. Dass man vielleicht das versteht, auch was da der Paulus für Tipps, für Röte gibt, wenn wir uns in die damalige Welt versetzen. Unter den Griechen hat Sklaverei eigentlich als etwas Selbstverständliches gegolten. Menschen, die kein Geld hatten, die verarmt sind, die sind versklavt worden, die haben eigentlich die Schulden mit ihrem Leben abgezahlt, sind durch das Eigentum worden von ihren Herren. Ebenfalls ist das Gleiche passiert mit allen Kriegsgefangenen, die sind ebenfalls verkauft worden und haben kein freies Leben mehr gehabt. Der grosse Unterschied vom freien Menschen zum Sklav ist der, dass ein Sklav als ein Wahr angeschaut wird. Ein Wahr wie ein Werkzeug, wo man einfach darüber verfügen kann und machen mit dem, was man will. Unter der römischen Kultur, unter der römischen Herrschaft, hat das Sklaventum um ein XX-faches zugenommen. Im römischen Weltreich, man schätzt ungefähr, dass ungefähr 60 Millionen Sklaven gelebt haben. 60 Millionen. Das hat dermaßen ausgeartet, dass, ich denke jetzt mal vor allem in Rom, auf einen freien Bürger 20 Sklaven gehalten worden sind. Also wir könnten jetzt da mal aufstehen und durchzählen. Und jeder 20 dürfte absitzen und alle anderen wären Sklaven. Das heisst also, der ganze wirtschaftliche Aufschwung unter der römischen Kultur und der römischen Herrschaft ist eigentlich auf dem Buckel vom Sklaventum entstanden. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Das war so eine andere Gesellschaft, als wir das heute haben. Der römische Bürger hat gefunden, arbeiten ist nichts für mich, für da gibt es Sklaven. Und er hat Sklaven gehalten. So ist eigentlich sämtliche ausführende Arbeit von Sklaven durchgeführt worden. Und das hat sich dann durchgezogen durch alle Arbeitsebenen hinweg. Das heisst, also ein Arzt konnte Sklave sein. Der Lehrer war Sklave. Die Freunde vom Kaiser waren Sklaven. Der Gemeindeschreiber war zum Teil ein Sklave. Er hat nicht müssen, aber hat können. Sklave war nicht sein Eigentum, sondern sein Leben war total abhängig von ihren Herren. Sie waren nicht frei, sie sind als Ware gehalten worden und das auch vor dem Gesetz. Sie haben selber keine Gesetze gehabt. Ein gesetzloses Volk. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, das ist die Situation hier, auch in dieser Gemeinde damals. Eine Gemeinde widerspiegelt ja Gesellschaft. Also man kann davon ausgehen, dass ein Grossteil von diesen Menschen, die der Brief, der Epheserbrief geschrieben ist worden, nicht Freimenschen gewesen sind wie du und ich, sondern ihr Arbeitsverhältnis war in einem Sklaventum unterjocht gewesen. Der Aristoteles, der bekannte griechische Schreiber, sagt zum Beispiel, zwischen Herren und Sklaven kann es keine Freundschaft geben, weil sie nichts gemeinsam hätten. Nichts gemeinsam, so hat man gedacht. Denn Sklaven sind lebendige Werkzeuge, ebenso wie Werkzeuge leblose Sklaven sind. Ein gelehrter römischer Schriftsteller, der nennt sich Varro. Wir haben von dem eine Überlieferung, wo er Tipps gibt, wo sie ein Gut an jemand Neues verkauft haben. Da hat er gesagt, lass mir teilen das ganze Gut in drei Gruppen auf, also in drei Arbeitsgeräte. Und dort darunter sind eben auch Sklaven als Arbeitsgerät genannt worden. Er hat gesagt, ich rate dir, tu deine Arbeitsgeräte anschauen und ausmustern. Du kannst auch Sklaven ausmustern auf einen Abfallberg fallen, weil dort können sie ja verhungern. Das war ein Rat von einem römischen Schriftsteller an einen Landsgutbesitzer. Das Recht von Leben und Tod der Sklaven war total abhängig von den Herren. Das heisst, man konnte den Sklaven auch umbringen, man konnte ihm machen, was er wollte, was der Herr wollte. Wenn der Sklave fortgelaufen ist, im besten Fall, wenn man ihn wieder gefunden hat, hat er hier ein F draufgebrannt bekommen für weggelaufen oder man hat ihn dann einfach umgebracht. Das ist die Situation von damals. Das ist der spätere Neuzeit unter einer Kolonialmacht, dass Sklaventum wieder dermassen aufgekommen ist. Das hat nach meinem Ermessen gar nichts zu tun mit dem Evangelium und ist mit keiner Art und Weise mit einem Text aus der Bibel zu rechtfertigen. Im Gegenteil, die Bibel als ganzer Text ruft aus, dass wir uns für die Armen einsetzen sollen, dass wir die Unterjochten frei geben und so weiter und so fort. Das Sklaventum ist mehr eine Frucht von den menschlichen, teuflischen Abgründen in uns selber. 1792, Dänemark war das erste Land, das das Sklaventum abgeschafft hat. Das letzte Land, das ist erst 1980 passiert, das ist Mauretanien, das offiziell Sklaverei abgeschafft hat in ihrem Land. Traurigerweise müssen wir sagen, dass Sklaventum in der heutigen Zeit wieder enorm zunimmt, der Menschenhandel. Und das finde ich darum auch das Spannungsfeld, wenn ich so einen Text bringe. Wir rechnen, dass weltweit ungefähr 40 Millionen Menschen wieder unter sklavenähnlichen Zuständen leben. Wenn wir jetzt meinen, dass irgendwo in Afrika täuschen wir uns, man schätzt, dass ungefähr 14'000 Menschen in der Schweiz unter sklavenähnlichen Zuständen leben müssen. Das sind vor allem viele Frauen, die angeschleppt werden aus Ländern wie Rumänien und so weiter, wo da ins Sextourismus verkauft werden, wo an Menschenhändler verkauft werden und kein freies Leben können führen. Ungefähr 14'000. Ich glaube, gerade letzte Woche der AZ den Bericht darüber bekommen. Wir rechnen damit, dass ungefähr 80% von allen Frauen, von allen Flüchtlingsfrauen, die in Italien landen, verkauft werden und in der Sklaverei landen im Sextourismus. 80%. Das ist also ein Thema, das eigentlich nicht gegessen ist, sondern wo wieder aktuell ist. Auch wenn wir eigentlich offiziell sagen, wir leben in einem freien Land, jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit. Aber das ist das Spannungsfeld, wo wir drin sind. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die römische Zeit. Also der Brief ist geschrieben worden an Leute, die den grössten Teil versklavt sind worden. Was wäre jetzt passiert, wenn der Paulus aufrufte zum Aufstand? Wir könnten uns vorstellen, was das bedeutet hat, wenn einer Christ geworden wäre und er jetzt ein Aufständiger geworden wäre. Das Christentum wäre sehr schnell in Verruf geraten und man hat das Christentum, hat man ja eh probiert, so schnell wie möglich wieder zu verlöschen. Wenn wir also mit dem Hintergrund an den Text herangehen, merken wir, dass der Text gar nicht so feindlich geschrieben ist. Der Text tut in keiner Art und Weise Sklaventum rechtfertigen. Im Gegenteil, er spricht die Sklaven an und als Menschen, nicht als wahr, er stellt sie eigentlich auf die gleiche Ebene wie ihre Herren. Und er nimmt beide jetzt in Pflicht in diesem Text. Der Sklave wie der Herr. Und er sagt, vor Gott sind wir beide gleich. Und jeder ist vor Gott für sein Leben verpflichtet und verantwortlich. Und das an sich ist total ein revolutionärer Text, wenn man den im Kontext von der damaligen Zeit anschaut. Also der Text nimmt den Sklave eigentlich und stellt ihn wieder in die Würde vom Menschen. Wir leben heute, und ich hoffe nicht, dass irgendjemand hier muss heute sagen, ich lebe auch in sklavenähnlichen Zuständen. Unsere Arbeitswelt ist eine andere. Wir sind freie Menschen, wir können selber entscheiden, wo wir arbeiten. Und gleich ist es ja so, wir leben in Abhängigkeitsverhältnissen, auch heute. Und wir haben Arbeitsverhältnisse, wo wir vielleicht, ja, jemand ist der Chef, jemand ist Arbeitnehmer, jemand Arbeitgeber. Und irgendwie müssen wir lernen, umgehen damit in diesen Arbeitsverhältnissen, in diesen Arbeitsstrukturen, wo wir drinnen leben. Und so habe ich mich gefragt, hat der Text uns gleich auch etwas zu sagen, auch wenn wir keine Sklaven mehr sind und keine Herren, obwohl sich natürlich viele nur als Herren ausgeben, aber eigentlich sehen wir das so nicht mehr. Und ich glaube, ja, der Text hat uns ein paar Sachen zu sagen, die auch für uns spannend sind. Also tauchen wir ein in unsere Welt. Und darum eben die Überschrift «Unsere Arbeitswelt». Respektvoller Umgang an meinem Arbeitsplatz oder in meinem Umfeld, wo ich drinnen wohne, wo ich drinnen lebe. Der erste Punkt, das ist der auffallend. Gott gibt im Mensch seine Würde. Vor Gott ist jeder gleich viel wert. Der gleiche Paulus, der den Text geschrieben hat, hat der Galater ebenfalls einen Text geschrieben. Dort schreibt er, da ist nicht mehr Jod, nicht mehr Griech, da ist nicht mehr Sklave, nicht mehr Freie, da ist nicht Mann und Frau, sondern da sind wir alle gleich und eins in Jesus. Das ist eigentlich absolut ebenfalls revolutionär, wenn ein Paulus ansteht und sagt, vor Gott bist du nicht mehr Sklave und vor Gott bist du auch nicht der Chef, sondern du bist Mensch, zuerst einmal Mensch. Deine Identität gibt dir Gott. Wir leben in einer Welt, die völlig andere Wertesysteme hat, auch bei uns heute noch. Wir leben in einer Welt, wo man sagt, meine Stellung und meine Bildung gibt mir den Wert. Und das spürt man ja auch, in welcher Gesellschaftsschicht, je nachdem wir unterwegs sind, wie man merkt, doch, in dieser kommenden Gesellschaftsschicht, wenn ich den oder diesen Beruf, der oder diese Stellung, dann bin ich wertvoll, dann bin ich etwas. Oder wie schnell tun wir uns identifizieren oder klassieren über unseren Beruf? Das, wo ich arbeite, das bin ich. Das ist meine Identität. Der Text übersetzt heisst doch eigentlich Folgendes. In einer grossen Firma ist der unterste Mitarbeiter gleich viel wert wie der Konzernmanager. Natürlich leben wir in einer Welt, wo uns das nicht so vorgegeben wird. Da kann eine Firma in den Schlagzeilen kommen, sie müssen restrukturieren, sie müssen irgendwie optimieren und Hunderte von Mitarbeitern entlassen und zugleich im Manager Millionen Lohnsalär auszahlen, was denn Lohn auch immer ist. Also wir leben in einem System, das nicht gerecht ist, das ist so. Der viel Bildung hat, der scheint vor uns Menschen mehr wert. Und jetzt kommt der Text und sagt, das stimmt nicht. Nicht deine Stellung gibt dir Wert, nicht deine Bildung gibt dir den Wert, sondern was gibt dir den Wert? Deine Identität vor Gott. Ob du ein einfacher Mitarbeiter bist oder eine Firma führst, dein Wert hängt nicht von dem ab. Das sagt sich so einfach, aber probiert mal selber in euch hier zu versetzen, wie wir Leute anschauen, je nachdem, welche Aufgaben sie machen, welchen Beruf sie haben. Wie wir selber oft gefangen sind vom Denken, was ist wertvoll. Wir definieren unseren Wert ja auch über Leistung. Je mehr als ich leisten kann, je mehr wert bin ich, je höher wird der Lohn und so weiter. Und durch das kommen wir eigentlich ständig in ein Vergleichen rein und so in Machtstrukturen. Der viel leistet, ist viel wert, kommt mehr Lohn über. Und wer wenig leistet, ja, was ist denn mit dem? Wir leben in einem System, wo es ja schwierig ist, heute mit 50 noch eine neue Arbeitsstelle zu finden. Was heisst denn das, wenn man älter wird, verliert man den an Wert? Wie geht man um mit dem, wenn man im Quali-Gespräch plötzlich merkt, dass man nicht mehr so vielleicht die Rangliste anführt in der Provision, oder wie soll man sagen? Wie gehen wir um, wenn wir älter werden und merken, die Leistung nimmt ab? Ich merke, dass auch ältere Leute von dem sehr prägt sind, wenn ich Psyche mache und sie mir sagen, weisst du, ich kann halt nichts mehr machen, ich bin halt so nichts mehr zu brauchen. Und jetzt kommt der Text und sagt, nicht das, was du tust, ist deine Identität, sondern das, was du bist. Was du bist in Gott, das ist deine Identität. Das ist der Wert von dir. Wie kann ich aussteigen aus dem Hamsterrad, indem ich mich an Gott wende, indem ich mich bei ihm andocke und spüre, wenn ich tiefe Wurzeln schaue in Gott, habe ich ein anderes Wertesystem. Ich suche meinen Wert nicht mehr über die Leistung, nicht mehr über die Stellung, nicht mehr über Machtverhältnis, sondern ich suche meinen Wert bei Gott und dort bin ich ein geliebtes, wertvolles Kind. Ich ziehe von dort die Annahme, die Liebe und die Geborgenheit. Und ich spüre, das macht etwas mit mir, weil dann kann ich anfangen, anders meine Mitmenschen behandeln, am Arbeitsplatz. Ich muss nicht mehr dort nach Macht ringen, ich muss nicht mehr nach Anerkennung suchen auf Kosten von anderen. Weil mein Wert hängt nicht von meiner Leistung ab. Es macht mich frei. Wir sind sehr stark von dieser Leistung geprägt. Es ist auch spannend, ob die Leute noch einfach ruhen können, einen Ruhetag haben, nichts mehr machen. Früher hat man gesagt, das WC ist so ein stiller Örtli. Aber ich beobachte oft, das ist das Örtli vom aktiven Handyleben zum Beispiel. Also, jede freie Minute wird gebraucht, um etwas zu machen, leisten, Informationen holen. Ruhe sein, hat damit zu tun, ich werde reduziert auf mich selber und muss mich plötzlich auseinandersetzen mit mir. Wer bin ich denn? Selbst auf dieser WC-Schüssel, wenn mich nichts mehr berieselt. Wer bin ich wirklich als Mensch? Was macht mich aus? Was macht meinen Wert aus? Ruhe und Stille aushalten. Und ich denke jetzt mal, auf so einem Jakobsweg wird man genau mit dem auch konfrontiert. Mit sich selber. Dein Wert ist in Gott. Das ist der erste Punkt. Und den darfst du für dich nehmen, ob du in der Arbeitswelt bist, ob du arbeitslos bist, ob du schon pensioniert bist. Oder vorher hat mir jemand gesagt, ja weißt, wir haben immer Ferien.
Ich dachte, es ist eigentlich noch schön, wenn man das so sehen kann, wenn man das Pensionsalter so positiv anschauen kann. Und nicht, ja weisst, ich bin halt ausrangiert. Der zweite Punkt im Text. Ich stehe in Verantwortung vor Gott. Ob ich der Chef bin oder der Mitarbeiter. Vor Gott bin ich zuerst mal abhängig. Und vor ihm bin ich für mein Leben Rechenschaft schuldig. Und das ist wieder revolutionär. Paulus stellt den Chef oder den Herr wie den Sklaven auf die gleiche Ebene und spricht gleich an. Im letzten Vers sagt er, und ihr Chefen, für euch gilt jetzt genau das Gleiche wie für die Mitarbeiter oder wie für Sklaven. Ihr sollt euren Job, eure Stellung, euren Beruf, eure Arbeit zuerst einmal so tun, als würdet ihr sie für Gott tun. Was könnte das als Chef heissen? Das könnte heissen, als Chef, er sieht eine riesen Chance, eine Firma zu führen, wo es unter seiner Führung den Mitarbeiter einfach blendend geht, sodass er Ruf bekommt, das ist die beste Firma in dieser Stadt. Nicht, weil er die beste Provision hat oder am meisten Umsatz von allen, sondern weil es das beste Arbeitsklima gibt unter dem. Das wäre doch eigentlich das, was der Chef anpeilen könnte. Wenn ein Chef unter dem lebt und sagt, ich führe meine Firma in Verantwortung vor Gott, hat das Auswirkungen, wie er seine Mitarbeiter behandelt. Und was für ein Arbeitsklima als denn dort passiert. Es ist ein Chef, wo man merkt, der nimmt es nicht aus. Ich bin in der Nummer. Er nimmt mich wahr. Er geht auf mich ein. Er probiert, mich zu fördern. Er sieht in mir das Potenzial auch für die Firma. Nicht einfach wegen der Provision, sondern einfach, dass die Firma gut ein Licht sein kann. Was heisst das für einen Arbeiter? Zuerst einmal vor Gott. Wenn wir mit Gott unser Leben besprechen, dann fragen wir ihn ja auch, wo ist mein Platz, wo willst du mich haben? Und im Kapitel vorher ist viel von Licht dreht. Wir sind das Licht von dieser Welt. Das heisst, ich gehe davon aus, dort, wo ich jetzt bin, hat mich Gott angestellt, auch als Mitarbeiter. Und ich will die Chance sehen, dort drin Licht zu sein an meinem Arbeitsplatz. Oder dort, wo mein Wirkungsfeld ist. Das heisst, ich fange an zu denken und überlege mir, wie kann ich da integer sein, wie kann ich da ein Leben führen, wo Gott reflektiert wird, seine Liebe. Wie kann ich da eine Kultur fördern, wo es mit meinen Mitarbeitern oder meinem Chef gut geht. Das heisst, ich mache vielleicht eine andere Kultur oder lebe vielleicht eine andere Kultur. Es ist spannend, was im Text vorkommt. Der Mitarbeiter soll nicht nur dann gut arbeiten, wenn der Chef zuschaut, sondern auch sonst. Ich habe letztens eine Studie gelesen in den Büros, wie viele Stunden pro Tag im privaten Internet gesurft wird, wenn der Chef nicht im Raum ist. Ich glaube, es ist über eine Stunde. Jetzt rechnen wir das mal auf, wie hoch der Schaden wird für eine Firma, wenn jeder Mitarbeiter eine Stunde privat chattet. Was ist die Folge davon? Ein schlechtes Arbeitsklima, weil dann der Chef muss ja von Kontrollen ausüben. Aber wenn Kontrolle das Instrument ist in einer Firma, stattdessen soll doch Wahrheit und Vertrauen, das soll doch der Wert sein, der in einer Firma herrschen soll. Wenn der Mitarbeiter also integer ist, muss er auch nicht unter dieser Kontrolle stehen. Es werden also Beten in die Pflicht genommen vor Gott. Du als Mitarbeiter bist natürlich nicht ein Sklave, es steht dir frei. Du kannst Gott fragen, wenn du so stark leidest, vielleicht auch unter deinem Arbeitsverhältnis, ob das noch der Platz ist, wo du sollst bleiben. Und Gott zeigt dir auch, ob es Zeit ist, vielleicht zum Weiterziehen, eine neue Stelle zu suchen, einen neuen Ort. Aber ich glaube, du tust da einfach gut dran, wenn du das mit Gott besprichst und in Abhängigkeit zu ihm auch so Entscheidungen fällst. Weil wenn du weißt, das ist der Ort, wo Gott mich will haben, dann siehst du auch, dass du dort Reich Gottes bauen kannst. Und das ist nicht nur der Arbeitsplatz zum Geld verdienen, sondern es ist der Ort, wo Gott dich braucht, um seine Liebe zu leben. Das gibt ganz einen anderen Fokus an deiner Arbeitsstelle. Und der letzte Punkt. Der Text geht einen Weg, ich sage jetzt mal, von der leisen Revolution, den Weg vom Dienen. Der christliche Glaube, so wie ihn Gott meint, ist nicht der laute Weg, der Polterio, der, der alles kurz und klein schlägt und nach seinen Prinzipien durchzieht, sondern es geht einen anderen Weg und der ist spannend. Es ist eigentlich der Weg von Jesus. Jesus ist auf die Welt gekommen, Markus 10, 45, und dort sagt er, was sein Fokus ist. Er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich bedienen lässt, sondern dass er dient, ja, dass er so weit geht, dass er sogar sein Leben lässt für uns Menschen. Ich glaube, die grösste Enttäuschung, die die Juden hatten an Jesus, ist die, dass er nicht gekommen ist und er politische Weltherrschaft aufgerichtet hat. Er ist nicht gekommen und ist neu der König vom Volk Israel geworden, sondern er ist gekommen und ist einen anderen, leisligen Weg gegangen. Eben der leisligen Weg. Veränderung vom Mensch von innen nach außen. Wo sich 5000 Leute versammelt haben, hat er nicht aufgerufen, so stehen auf und wir ziehen jetzt gegen die römische Herrschaft und wir werfen jetzt den Ballast ab, sondern er stopft die Leute an und sagt, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Mit dem Text beschreibt Jesus eigentlich seinen eigenen Lebensstil, seinen eigenen Lebensweg. Es gibt keine Person, die nachhaltiger gelebt hat auf dieser Welt als Jesus. Keine. Jesus war vor 2000 Jahren auf dieser Welt. Wir haben ein paar Seiten über sein Leben. Aber es gibt keine Bewegung, die ansatzweise so viele Nachfolger hat wie Jesus. Wie der Mensch, der in einem dienenden Lebensstil vorangegangen ist und seine Nachfolger hier ruft, den gleichen Lebensstil, den gleichen Lebensweg, im Einssein mit ihm zu verfolgen. Und das finde ich doch schon spannend. Der Weg ist ein Weg, der nachhaltig ist. Der Petrus, er greift ebenfalls das Thema vom Sklaventum auf und er geht noch einen Schritt weiter. Der Subtext ist vielleicht noch etwas schwieriger zu verstehen. Dort sagt er sogar, ja, dienet euch den Herren. Und dann heisst es auch den komischen Chefs. Auch die vielleicht Sachen von euch verlangen, die überhaupt nicht logisch sind. Und ich habe gedacht, ja, das macht vielleicht eben den Unterschied aus. Auch dort mal ja zu sagen, wenn es wirklich keinen Sinn macht oder einfach nur blöd ist. Aber unser Leben kann sich ja eben gerade dann bewähren auch. Mein Glaube bewährt sich ja nicht dann, wenn ich im Lernstuhl sitze und ein Glas Wein trinke und mich freue. Mein Glaube bewährt sich doch gerade in den Herausforderungen im Alltag. Dort merke ich ja, ob es dreht, dort merke ich, was in mir drin ist. Und Gott führt uns manchmal in Situationen ein und vielleicht haben wir einen Chef, der schwierig ist oder Mitarbeiter, der sich ständig im Konkurrenzkampf sieht mit mir. Aber genau dort, in diesen Situationen, habe ich die Chance, zu zeigen, dass der Glaube einen Gegenpunkt setzt, dass ich nicht mitmachen muss, dass ich dienen kann, dass ich einen anderen Wert habe in meinem Leben. Und so komme ich in Wirkung über an meinem Arbeitsplatz. Und glaub mir, das wird wahrgenommen von deinen Mitarbeitern. Das wird gesehen. Und es passiert etwas Spannendes. Wenn man jemandem vertraut, ist es oft dann eben auch dieser Person, wenn es dann um schwierige Situationen geht. Also unser Glaube soll sich bewähren, auch an deinem Arbeitsfeld. Auch wenn das herausfordernd ist. Wie können wir das machen? Im Epheser 5, 18 steht eigentlich so ein Grundtext, wo wir von dem aus all das auslegen können, was heisst, lernt euch vom Heiligen Geist erfüllen. Also je mehr eins, als wir mit Gott sind, je mehr verbunden, je mehr erfüllt, je mehr aus dem Heiligen Geist raus, mehr unser Leben in unsere Arbeitswelt gehen, je mehr wird es mir auch einfacher fallen können, dienenden Lebensstil zu führen. Mal Sachen zu ertragen, die nicht dran sind. Aber auch dort wieder, ich bin Gott verpflichtet. Auch dort kann ich lernen, Grenzen zu setzen. Ich muss mich nicht ausnutzen. Ich bin nicht ein Sklave. Auch dort geht es darum, wenn ich an einen Punkt ankomme, wo ich merke, das kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, das passt nicht mehr, darf ich einen Punkt setzen und sagen, nein, das geht nicht. Ich kann nicht über mein Gewissen raus handeln. Unser Glaube zeigt sich am stärksten in unserem Leben und auf der Art, wie wir einander lieben. Ein Zitat von einem grossen Theologen, Jonathan Edwards heisst er, der geschrieben, das einzige Kennzeichen geistlicher Reife und Wirksamkeit ist, ob unser Tun Ausdruck der Agape, also der göttlichen Liebe, ist, einer Liebe zu Gott und zum Nächsten, die sich selbst verschenkt. Also der Ausdruck, ob mein Glaube echt ist, sieht man darin, ob ich eine Liebe lebe zu den Menschen und zu Gott, der sich eben auch hingibt. Und das ist das, was in dem Text vorher heisst, sind Licht in dieser Welt. Liebet die Menschen, betet für eure Firma, betet für euren Chef, für eure Mitarbeiter. Segnet sie, stellt sie unter Gottes Schutz. Und es wird sich etwas ändern. Ich komme zum Schluss. Vor Gott ist jeder gleich viel wert. Wo machst du die Wert fest in deinem Leben? Merkst du wirklich, dass das auch für dich so stimmt? Oder bist du ein Sklave der Arbeitswelt, von deiner Leistung? Du stehst in Verantwortung vor Gott. Schaff so, als denkst, ich mache es für ihn, um ein Licht und ein Salz in dieser Welt. Der Weg mit Jesus ist der Weg der leisen Revolution. Dienen. Jesus hat es vorgelebt.